Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Fritz Stuchlich, eine Schiedsrichterlegende in Österreich. Jetzt nicht mehr aktiv, sondern in Aserbaidschan für den Verband tätig. Da werden wir uns noch drüber unterhalten, was du aktuell machst und wie du die Europameisterschaft siehst. Aber zuerst, Andi, möchte ich mit dir anfangen. Ich meine, Italien gegen England, ein klassisches Finale, ein Spiel, auf das sich alle freuen, weil zwei große Fußballnationen sein. Die Engländer total ausgehungert seit 66, nichts gewonnen, noch nie Europameister. Und die Italiener 33 Spiele nicht verloren. Das ist eine Megaserie, das man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
Ja, zuerst einmal freue ich mich, dass der Fritz da ist. Wir sind ja langjährige Weggefährten gewesen. Er natürlich als Schiedsrichter, ich als Spieler, und unsere Wege haben sich ja sehr oft gekreuzt.
Kann man so sagen.
Nicht? Und das ist trotzdem sehr, sehr große Freude für mich, dass er da ist. Ja, und Italien, England ist natürlich ein Klassiker. Die Italiener haben uns ja alle überrascht mit ihrem Offensivspiel, was von den Italienern ja nicht so gewohnt ist. Aber der Mancini hat da richtig gute Arbeit geleistet und hat ein Team zusammengestellt, wo auch der Spirit stimmt. Du merkst einfach, da freut sich jeder für jeden. Und das ist eine ganze Partie. Hat man auch super gesehen, glaube ich, beim Elfmeterschießen. Cellini mit Jordi Alba. Wo wird geschossen, der Elfer? Der Cellini war ganz locker, ganz tiefenentspannt. Den war es, glaube ich, wurscht gewesen, ob es dort geschossen oder dort geschossen. Der Jordi Alba war total unter Strom. Aber das ist halt die Lockerheit, die die Italiener im Moment bringen.
Beziehungsweise, wenn 33 Spiele nicht verloren hast. Das, wenn du im September 2018 das letzte Mal verloren hast, das gibt natürlich auch eine Brust und eine Sicherheit.
Natürlich, das ist, aber sie spielen auch gut. Und das muss man auch ehrlich sagen. Sie haben hinten im Goal natürlich schon einen Granaten steht, der das eine oder andere Mal haben wir auch schon während dieser Europameisterschaft öfters geredet. Du brauchst einen Golmer hinten, der da hier und da mal einen unhaltbar nachholt. Das hat er halt gemacht, so wie zum Beispiel gegen uns in Schaub sein Schuss. Ja. Und die Arbeit, die Innenverteidigung. Man kann jetzt reden über Alter, ja, nein, aber De Bonucci, Cellini. Aber da geht es um gut und schlecht und nicht um alt und jung. Und die haben das bis jetzt perfekt gemacht. Und der Rest ist halt permanent am Moped oben und marschiert.
Italiens ewige Abwehr und das sind schon wirklich zwei Granaten. Dann ist England ins Finale gekommen und da kommst du ins Spiel, Servus Fritz, nämlich für viele war dieser Elfer nicht zu geben. Der Herbert Prohaska hat sich extrem echauffiert im ORF, auch im deutschen Fernsehen ist viel darüber diskutiert worden, Ex-Kollegen von dir auch haben sich zu Wort gemeldet und finden, das war zu wenig für einen Elfer und sehr kurios, da war ein zweiter Ball im Spiel und warum hat er nicht abpfiffen, wenn der zweite Ball da ist. Wie hast du die Szene gesehen und kann man den Elfer geben, muss man den Elfer geben, wie ist das von der Schiedsrichterseite zu bewerten?
Ja, zunächst einmal freut mich, dass ich euch sehe. Danke für die Einladung, bin ich natürlich gern nachgekommen. Beginnen wir mit dem zweiten Ball im Spiel. Zweiter Ball im Spiel ist im Prinzip nichts Böses. Der zweite Ball im Spiel wird nur dann zu einem Problem, wenn er das Spiel beeinflusst. Das hat er offensichtlich nicht getan. Also man hat gesehen, keiner der Akteure hat irgendwie reagiert auf das. Daher war es völlig richtig, weiterzuspielen. Der Strafstoß selbst ist, sage ich, ein Ermessensentscheid des Schiedsrichters. Das heißt also etwas, was er beurteilen muss, ob das Beinstellen, der nachfolgende Körperkontakt und aufpassen, der Versuch des Beinstellens wäre schon zu bestrafen wie die Tat selbst, ob das ausreicht für einen Strafstoß oder nicht. Von seiner Position, er ist auch gut gestanden, das muss man sagen, hat er es ausreichend empfunden und hat daher Strafstoß gegeben. Ein Ermessensentscheid. Hätte er nicht Strafstoß gegeben, hätten jetzt viele andere wahrscheinlich gesagt, na warum gibt er denn nicht? Also hier ist ein Graubereich, wo man so oder so entscheiden kann. Natürlich eine derartige Entscheidung am Ende eines Spiels wird immer Diskussion hervorrufen, egal wie sie jetzt getroffen wird. Wenn man jetzt auf die Idee käme und sagt, naja, soll er weiterspielen lassen und wenn es denn wirklich was wäre, wird ihn der VAR schon korrigieren, wäre das ein völlig verkehrter Zugang zum VAR. Warum? Der Schiedsrichter am Spielfeld selbst soll seine Entscheidungen treffen, weiterhin. Das soll so sein, wie es bisher war. Nur wenn eine offensichtliche Fehlentscheidung getroffen wird, jetzt im Bereich, es wäre ein Strafstoß zu geben gewesen, was nicht der Fall wäre, wir sind im Graubereich, dann hätte er wie ja eingegriffen. Also ich finde daher durchaus in Ordnung, dass er Strafstoß gepfiffen hat. Ich würde auch in Ordnung finden, wenn er es nicht getan hat. Wie gesagt, wir sind hier in einem Graubereich. Es gibt keine bessere Entscheidung. Manchmal sagt man, ja, es wäre besser gewesen, einen Strafstoß zu geben oder es wäre besser gewesen, weiterspielen zu lassen. Da finde ich es ziemlich ausgeglichen, weil es Elemente für beide Richtungen durchaus gibt.
Ich habe das Spiel mit dir gesehen, Andi, und du warst von Anfang an, hast du das Elfer. Der Kontakt war da, es ist Elfer. Bist du nach wie vor der Meinung, jetzt wo du 27 verschiedene Wiederholungen gesehen hast?
Ja, ich finde halt trotzdem, am Ende des Tages war Körperkontakt da und Körperkontakt im 16er, er rennt mehr oder weniger unten im Fuß rein, da ist halt der Körperkontakt da. Und das hat ihn in Sterling dann halt am Ende des Tages behindert und dann ist er gefallen. Natürlich, jetzt wird es natürlich wieder andere geben, die sagen, nein, das ist kein Elfer nicht und da kann man weiter rennen lassen und da hat es für weniger oder für mehr hat es keinen Elfer gegeben. Vollkommen wohl, es ist eine Tatsachenentscheidung. Ich habe es für mich selber, für mich persönlich, gestern, wie wir gesessen sind und wir haben uns das angeschaut, habe ich gesagt, Elfer.
Schau, und das ist das Interessante. Ein Fußballexperte, langjähriger Stürmer, zigmal im Strafraum gefault oder nicht gefault worden oder gefallen, wie auch immer. Auf der anderen Seite, Herbert Prohaska, genauso großer Experte, sieht es unterschiedlich. Du sagst ja, er sagt ganz klar nein. Das heißt, wir sind offensichtlich in einem Bereich, wo man nicht schwarz oder weiß sagen kann. Eine Diskussion. Und damit haben beide recht. Du hast recht, er hat recht. Und der Schiedsrichter hat letztendlich auch recht. Er hat entschieden. Und für ein VIA wäre es sowieso keine Chance gewesen, einzugreifen.
Um noch eine Stimme zu bringen, ist der Manuel Gräfe. Der sagt dir natürlich was. Natürlich, der hat im deutschen Fernsehen dann Stellung genommen und auch gemeint, redet ziemlich viel. Und dann sagt er, man sieht, dass er, der Stürmer, den Körper nach vorne verlegt. Den will er ziehen. Den will er so ein bisschen cheaten, wie man so schön sagt. Man sieht auch, wie er das Bein nochmals hochzieht und ein bisschen anwinkelt. Und Schiedsrichter sehen ja den ganzen Bewegungsablauf und lassen sich auch oft leiten vom Fallen. Doch aufgrund des Fallmusters sieht man hier eigentlich schon, dass das nicht ausreicht für einen Elfmeter. Muss der Schiedsrichter schauen, wie er fällt, ob das natürlich ist? Oder
das ist natürlich jetzt in der Theorie, was Manuel Gräfe nach zigmal Zeitlupenstudium sagt. Wahrscheinlich hat es 100% seine Richtigkeit. Nur der Dani Makele, der gestern das Spiel geleitet hat, steht am Spielfeld, steht gut, sieht, was passiert und entscheidet spontan. Der hat nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt hätte ich noch gerne eine andere Einstellung, eine bessere Position, einen anderen Blickwinkel oder so. Und die Elemente, noch einmal, waren dazu gegeben, dass man auf Strafstoß entscheidet.
War dann letztendlich natürlich die Entscheidung, weil das 2:1 hat die Engländer dann ins Finale gebracht und Kane hat im zweiten, im Nachschuss den Elfer verwandelt.
Die Wahrheit ist, und wir können jetzt reden, was wir wollen, der Kaspar Schmeichel hat gestern eine sensationelle Partie gespielt, aber den Elfmeter kann man einzwicken auch.
Da war er schon zweit, der Essen
dann. Den kann man einzwicken auch und den kann man so holen, er oder mehr angehört, aber er hat ihm halt den Kane wieder vor die Füße gehabt und der hat ihm halt den zweiten Anlauf reingehabt. Ende der Durchsage. Noch einmal, unglücklich für die Dänen, keine Frage, und für viele natürlich, die hätten sich gewünscht, dass die Dänen ins Finale kommen. Ich nicht. Ich habe mir gewünscht, dass zu einem Finale kommt Italien-England, obwohl ich für mich ja das trotzdem alles ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack hat, weil die Engländer ja mehr oder weniger eine Heim Europameisterschaft spielen, weil die haben ja bis auf eine Partie in Rom alles daheim in Wembley gespielt und werden auch jetzt das Finale dort bestreiten. Klarer Heimvorteil, klare Benachteiligung meiner Meinung nach, von den Zuschauern zumindest einmal, für die Italiener, aber das sind eben diese, wo man von den Schiedsrichter reden, das sind die Tatsachenentscheidungen und das sind die Entscheidungen, die für mich ist so jetzt in der Suppe ist, wo wir am nächsten Tag da sitzen, so wie wir drei heute, und uns unterhalten über den Elfer, ja, nein. Genauso wird es heute passieren bei hunderten Stammtischen, bei hunderten Wirten, die werden sich unterhalten über den Elfmeter. Den kann er nicht pfeifen, der andere sagt, oh, das war ein klarer Elfer. Ist so, das gehört dazu.
Zum Heimvorteil ein Wort, die Dänen haben natürlich auch Heimvorteil gehabt, die haben alle drei Gruppenspiele bei ihnen in Kopenhagen gespielt, das ist halt das Spezielle dieser Europameisterschaft und ja, Heimvorteil ja, aber du bist ja einer, der sehr oft in Hütteldorf und dort gern gespielt hat und wenn ein volles Stadion gegen dich pfeift und das ist dann für einen Spieler auch Motivation, Hauptsache ist viel Stimmung da, oder? Ich meine, das Heimvorteil ist Heimvorteil.
Natürlich ist Heimvorteil Heimvorteil, das kann man nicht weglügen. Ne? Das ist schon mal so, dass wenn du von den Tribünen permanente Unterstützung kriegst und die sind alle nur für dich und pushen dich, ist es gut. Aber für mich war das nie ein Problem, irgendwo auswärts zu spielen. Und das Hanapi-Stadion, die heutige Allianz, Stadion. Das Allianz-Stadion, war für mich das Schönste, weil wenn ich dort hingekommen bin, habe ich gewusst, da sind 25.000, die mich schimpfen werden und gegen mich sind und das war für mich enorme Motivation mehr, dass ich die halt zum Schweigen bringe.
War interessant, dieselben 25.000 haben offensichtlich mich auch geschimpft. Ich hab's auch nicht gehört.
Also du warst natürlich auch immer wieder ein Opfer dieser Tribünengäste, die dort.
Na gut, aber der hat ja nie ein Heimpublikum gehabt. Ja, egal wo der Pfiff war, oder Auswärtspublikum.
Ich glaube, in Belech bei der Schulung in Föhrenrad.
Da war es relativ ruhig, ja, von draußen.
Abgesehen, und da sagt Andi vollkommen richtig, das ist auch, was viele am war, ich sage jetzt war, auch wenn es so schön Englisch ausspricht, Video Assistant Referee, dass das viel dieser Diskussionen wegnimmt. Nein, es gibt sie trotz war und diese Diskussionen, Entscheidung richtig, Entscheidung falsch und so, die Hammer und das macht halt auch das.
Schau, ich glaube, ganz entscheidend ist zu verstehen, dass der Fußball nie gerecht werden kann. Weil
er ist gerechter.
Er wird gerechter, aber er kann nie gerecht werden. Wir haben keine elektronische Zeitmessung, wo man sagt, ja, um ein Hundertstel Sekunde schneller gelaufen ist der Sieger. Das geht nicht. Was der Vorteil bei dem ist, wenn jetzt eine krasse Fehlentscheidung stattfindet, wo eigentlich 100% aller Zuschauer im Stadion, am Spielfeld, vor den TV-Schirmen sagen, das gibt's nicht, das war jetzt so verkehrt, dann ist es gut, eine zweite Möglichkeit zu haben, nämlich eine technische Möglichkeit, dass man sich das nochmal anschauen kann. Weil alle anderen, speziell auf der Tribüne oder vor den Fernsehschirmen, die kriegen ja die Wiederholungen eingespielt und die sagen, wie kann man sowas nur entscheiden? Nur der die Entscheidung getroffen hat, das arme Schwein, hat die Möglichkeit nicht. Und damit gibt man ihm die Chance. Aber, und das muss man auch noch dazu sagen, es wird viele Szenen geben, die nach wie vor auf Diskussion stoßen. Es wird die Diskussion nur verlagert vom Spielfeld in den VR-Raum.
Gut, da bin ich aber gleich bei dir und bei den Dänen. Die Dänen haben im Viertelfinale gegen Tschechien gewonnen, bei dir, glaube ich, in Baku.
Ja.
Und da ist eine krasse Fehlentscheidung dem 1-0 vorausgegangen, weil das war nie und nimmer Corner. Das war eigentlich Abstoß. Alle haben gesagt, wie kann man, warum meldet sich da war nicht, wenn der den ausschießt und Abstoß sein müsste und die Dänen kriegen dann einen Corner und aus dem Corner entsteht das 1-0 für Dänemark, war so der Dosenöffner und die Schlüsselszene vielleicht.
Ja, gut, wobei sehr interessant, ich habe also in der Zwischenzeit, da gibt es Experten-Homepage, nennt sie Law 5 und da hat einer reingespielt, einen Beitrag von einer Kamera, wo man sieht, mutmaßlich sieht, dass bevor der Ball rausgeht, dem Verteidiger der Ball noch so auf die Fingerspitzen geht. Also ob es daher so krass war, sei dahingestellt. Ungeachtet dessen, selbst wenn wir sagen, es ist eine krasse Fehlentscheidung, würde eine Spielfortsetzung via Einwurf, via Freistoß oder auch via Abstoß oder Eckstoß nicht vom VAR überprüft werden. Das ist im Protokoll nicht vorgesehen. Würde nämlich jetzt der Eckstoß überprüft werden, hieße es, man müsste jeden Abstoß, Eckstoß überprüfen, weil man weiß ja nicht, fällt draußen ein Tor dann nachfolgend, geht ja in die Gegenrichtung auch, verkehrter Abstoß gegeben, muss ich auch überprüfen, weil aus dem Eckstoß könnte ein Tor fallen. Würde ich eine Einwurfrichtung überprüfen, dann müsste ich jede Einwurfrichtung überprüfen und das würde den Fußball natürlich töten. Und daher ist die Spielfortsetzung mit Ausnahme des Strafstoßes nicht eine Aufgabe vom VAR, das zu checken.
Ja, aber Fritz, jetzt haben wir gerade vorher geredet, dass wir gesagt haben, der Fußball wird durch den VAR ein bisschen ehrlicher. Ganz klar wird er nicht sein. Und noch einmal, ich kann ja jetzt auch zum Beispiel sagen, diese Entscheidung, dass da der statt Abstoß auf Korn entschieden worden ist und aus dieser Situation entsteht aber das Tor. Passiert nichts, kann es ja normal weiterlaufen lassen. Aber aus dieser, dann sollte man das vielleicht dann schon überprüfen. Weil es ist ein klar, Entschuldigung, ich glaube, also, die Dänen haben aus einem Nachteil einen super Vorteil bekommen. Und das sollte ja dann auch wiederum nicht sein.
Ja.
Das ist auch der Vorteil. Ich
gebe da recht, natürlich schaut ungerecht aus und es ist die Frage, warum ist so. Nur das Problem ist, das System derzeit läuft ja so, wenn der Schiedsrichter das Spiel fortgesetzt hat, gibt es keine Korrektur. Das ist eine Grundfeste vom Fußball. Ja, ja. Und das müsste dann für diese Felder ändern. Und nochmal, es wird dann wahrscheinlich eine Vielzahl von Situationen geben, wo man im Stadion sitzt oder am Spielfeld steht und wartet. War bei Arnautovic seinem Tor ähnlich. Nicht? Die einen wissen, jetzt sollen sie jubeln, die anderen wissen, jetzt sollen sie zum Weinen beginnen oder was auch immer. Und das würde den Fußball wahrscheinlich nicht gut tun. Ja. Es gibt jedes System, und man darf nicht übersehen, das VAR-System ist 5 Jahre alt. Also das heißt, es ist ein Kind noch.
Da wollte ich gerade darauf hinaus, kann es sein, dass dann am Ende des Tages in 5 Jahren vielleicht sagt, wenn ein Tor gefallen ist, so wie es der Andi jetzt sagt, dann kehrt es nochmal überprüft. Von der Aktion Anfang bis zum Tor, ob da alles korrekt war.
Ist durchaus denkbar. Schau, wir haben jedes Jahr Spielregelanpassungen. Das hat es in unserer Zeit, wo wir aktiv waren, kaum gegeben. Also da waren sie ja sehr konservativ, die Regelhüter. Aber jetzt gibt es immer mehr Spielregelanpassungen, wenn man draufkommt, das würde dem Fußball gut tun. Vielleicht in 5 Jahren oder innerhalb von 5 Jahren mit der Erfahrung des Systems findet man was, was noch besser funktionieren würde. Alles ist möglich, also ich schließe nicht aus.
Das hast du ja auch schon ein paar Mal am Stammtisch gesagt, dass das wahrscheinlich auch das Schwierige für die Schiedsrichter ist, dass es eben so viel Anpassungen gibt und wieder Regeln bei deinem Hand und beim passiven und aktiven Abseits, was auch immer. Aber grundsätzlich hast du auch die Schiedsrichter gelobt, weil wir müssen sagen, jetzt haben wir 50 Spiele hinter uns und die Schiedsrichter sind wenig aufgefallen. Wir haben wenig so zum Diskutieren gehabt, wie jetzt über diesen Elfer oder Nicht-Elfer. Und wenn man wenig über die Schiedsrichter diskutiert hast, das ist sehr gut, weil es wenig zu kritisieren gibt.
Meine Meinung ist, dass die Schiedsrichterleistungen bei dieser Europameisterschaft eigentlich durchwegs großartig waren, weil sie viel laufen haben lassen, wenig zerpfiffene Partien. Du hast, am besten ist ja immer, ich sage, wenn der Fritz wird mir das bestätigen, der richtig gute Schiedsrichter ist der, der eigentlich gar nicht auffällt. Und das Spiel halt einfach laufen lassen und seine Entscheidungen trifft, Ende, aus, ist so. Und ich meine, das ist ja heute eh nicht mehr so der Fall. Ich meine, zu meiner Zeit war es halt noch ein bisschen anders. Da hast du mit Schiedsrichter noch geredet und hast du gesagt, was du heute wieder zusammenpfeifst, dann hat er dir eine Antwort gegeben. Ja, was du heute wieder zusammenspielst, ist auch Wahnsinn. Ja. Wurscht, das ist damals so, das findet ja heute eh nicht mehr statt. Aber für mich waren die Schiedsrichterleistungen bei dieser Europameisterschaft eigentlich großartig. Und dass wir halt jetzt über diese eine Situation diskutieren, ist halt so. Aber das ist genauso, wie wir es auch immer gehabt haben. Einmal hast du einen Vorteil, beim nächsten Mal hast du einen Nachteil. Also die Dänen haben einen Vorteil gehabt, wie es den Corner gekriegt haben, wo sie eigentlich Abstoß hat sein müssen. Und dermal haben sie halt den Nachteil gehabt, weil sie den Elfmeter gekriegt haben. Ist so.
Was dich natürlich schon auf die Palme gebracht hat ein bisschen, ist diese Abseitsgeschichten. Ja. Dass man schon sieht, dass es Abseits ist. Ich meine, so wie es bei Manautovic war, du hast das auch gesehen, um die sind alle gesprungen und du bist sitzen geblieben, hast gesagt, das werden wir nicht kriegen, das Tor. Und dann hat man es gesehen im VAR, aber oft sieht man es eindeutig, dass er im Abseits ist und der Schiri lässt laufen und das geht nur zur Sache und bis im Strafraum, bis dann einmal fertig ist und dann kommt die Fahne hoch. Und du sagst, da muss wohl was passieren, damit was passiert. Erst wenn es den ersten Schwerverletzten gibt, werden sie das auch abändern und anpassen. Ja. Wie siehst du das eigentlich? Was ist da genau die Sache? Wann muss der Assistent 1 oder 2 eingreifen und die Fahne heben?
Naja, vorgesehen ist eigentlich, er soll dann das Spiel weiterlaufen lassen, wenn er im Zweifel ist, ob es jetzt abseits war oder nicht. Zu dem Zeitpunkt allerdings, wenn er der Meinung ist, es ist abseits, es ist abseits, aber knapp, er ist sich nicht hundertprozentig sicher, sagt er Codewort, das heißt Delay. Und damit weiß der Schiedsrichter in dem Moment schon, nächste Unterbrechung oder aber wenn das Spiel jetzt Richtung Mittellinie wieder geht, wird der Assistent mit der Fahne in die Höhe gehen. Also okay, der ist schon darauf vorbereitet. Das hat halt der Zuschauer nicht im Ohr. Das Zweite ist, er soll, wie ich gerade gesagt habe, dann weiterlaufen lassen, wenn es sich um eine knappe Entscheidung handelt. Weil wenn er die Fahne hebt und der Schiedsrichter pfeift und der Ball ist nachher im Tor, keine Chance mehr, das Tor zu geben. Daher muss er es in so einem Fall weiterlaufen. Das Entscheidende ist bei knappen Situationen. Jetzt ist natürlich der TV-Zuschauer oft in einer besseren Position, weil der hat die Mittellinien- oder Strafraumkamera hoch in dem Moment und sieht es viel besser, dass der eigentlich eh einen Meter vorne ist. Nur wenn du dort mitlaufst, und ich war zwar nicht lange Zeit, aber doch auch damals also noch Linienrichter, ist nicht so leicht, weil du musst die Ballabgabe irgendwo mitkriegen, die da von der Seite, und in dem Moment solltest du eigentlich schon analysieren, ist er jetzt vorne oder nicht. Das heißt, für einen TV-Zuschauer schaut es manchmal eindeutig aus als für einen Assistenten und der will halt nichts riskieren. Aber ich gebe dir recht, wenn es jetzt eindeutig ist, macht es keinen Sinn, weiterlaufen zu lassen, weil man muss sich vorstellen, der Tormann kommt raus, tritt den nieder. Ja. Es wird zwar mit Abseits fortgesetzt werden, aber der Tormann kriegt rot und der Stürmer ist im Spital.
Ich bin absolut befriedigt. Diese knappen Entscheidungen, wo der einen halben Schritt vorne ist oder die Kniescheibe vorne ist, alles gut, das kann man ja weiterlaufen lassen. Aber es waren, auch bei dieser Europameisterschaft, waren viele Situationen, wo der eigentlich 2 Meter im Abseits war.
Und das im hat Fernsehen nichts gesehen mit hast.
Das menschliche Auge Kamera, vielleicht das nicht. Nein, das hat mit der Kameraführung und nichts zu tun. Das sehe ich auch auf der Seite, wenn ich bin, und dass der 2 Meter vorne ist. Und dann lassen wir so lange weiterlaufen, dann kommt er sogar noch zum Ballen und da kann sich den Ballen einmal mitnehmen. Und erst wenn es dann der vielleicht am Pass spielt, dann geht die Fahne in die Höhe. Das ist für meine Begriffe zu spät. Weil in dieser Situation können eben, und wir werden diese Diskussion irgendwann kreieren. Ich hoffe für die Spieler, dass sich keiner schwer verletzt. Aber es wird irgendwann die Situation kommen, wo eben, wie du sagst, der Kolmer rauskommt, der kommt auf den Schnittball mit denen, der verletzt, nein, mit der Verletzte kann nicht mehr weiterspielen, obwohl eigentlich die Situation schon entschärft ist, wenn der die Fahne in die Hecke gibt.
Also ich war fast alle 50 Spiele gesehen und mir ist auch 3-4 Mal aufgefallen, und dachte, das gibt's nicht, das muss er sein, weil der so weit vorne war, weil es so klares Abseits war. Bei enger Abseits sagt eh niemand was. Aber wenn wir schon dabei sind, es war gestern auch eine Szene, wo du auch gleich gesagt hast, nein, weil da war der Kane, das Foul, wo er dann sofort deutet hat, Foul hinauf, und drinnen in der Folge war dann eine Elfer-Szene, wo auch berührt war und die Leute aufgeschrien haben, der Elfer, 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 und warum gibt er jetzt in die andere Richtung, da war halt davor das Foul, das er erkannt hat, und die zweite Szene war dann möglicherweise Elfer, aber die war ja nicht mehr zu.
Genau, und er muss in der Chronologie vorgehen, das heißt also das, was zuerst passiert, muss er ahnden. Eine Entscheidung trifft auf jeden Fall, auch wenn er weiterspielen lässt, trifft er eine Entscheidung damit. Ne? Das ist ja nicht so, dass weiterspielen keine Entscheidung ist. Und ihr dürft es nicht übersehen, ein Schiedsrichter trifft etwa 3000 Entscheidungen während eines Spieles, weil egal, nochmal, auch ein Weiterspielen lassen ist ein Entscheid. Ne? Und daher hat er völlig richtig gehandelt, das erste Foul hat er gehandelt und damit würde das zweite, was die Spielstrafe anlangt, nicht mehr berücksichtigt werden. Ist allerdings das zweite Vergehen eins, das rücksichtslos ist oder brutal, dann muss er mit der Karte vorgehen, aber der Freistoß ist trotzdem in die andere Richtung.
Der Experte war jetzt der Meinung, die Schiedsrichterleistungen waren sehr gut. Wie ist es unter deinen Kollegen, Beobachtern und den Schiedsrichtern? Wird diese EM als sehr gut gesehen vor dem Finale?
Also ich denke einmal, dass die UEFA-Schiedsrichterkommission eine sehr gute Auswahl an Schiedsrichtern getroffen hat und die Leistungen am Spielfeld haben das eigentlich bestätigt. Umgekehrt, wenn die Qualität der Spieler sehr gut ist, lebt der Schiedsrichter auch besser. Weil dann passieren halt so dumme Situationen, nicht? Das ist von Haus aus, die haben eine bessere Ballkontrolle, der Ball springt nicht weg oder so, wo der andere schon mit dem Fuß drauf geht und so. Aber ich glaube, also in Summe bisher kann man sehr, sehr zufrieden sein. Ich denke, das ist eine der besten Europameisterschaften bisher war, was die Schiedsrichterleistungen betrifft. Und eigentlich hat jeder zu Recht gezeigt, oder hat jeder gezeigt, dass er zu Recht dort ist. Ganz egal wer. Das war interessant übrigens auch, dass der argentinische Schiedsrichter.
Wollte er gerade fragen.
Okay.
Aber für mich wirklich, was auch augenscheinlich war, und das spricht ja genau das, was der Fritz jetzt sagt, nämlich, dass die Qualität der Spieler extrem gut ist, dass wenig technische Fehler passieren. Und meine, also das, was ihr wirklich alle Partien, oder sagen wir fast alle Partien gesehen, ich habe ein einziges brutales Foul gesehen und das war das von Danielsson, vom Schweden an den.
Wo sofort rot war, von der Ukraine. Oder?
Ja, ein furchtbares Foul. Da kannst du nicht einmal hinschauen. Ich habe mir nicht einmal das Bild anschauen, das Standbild anschauen können. Also, weil das tut man da alles weg. Aber das war das Einzige. Ich kann mich nicht erinnern an irgendwelche schweren Fouls oder so. Überhaupt nicht der Fall. Aber das spricht natürlich, so wie der Fritz sagt, dafür, dass die Qualität der Spieler extrem hoch ist. Und was noch dazu kommt, was ganz, ganz wichtig ist, dass die alle in einem körperlichen Top-Zustand sind. Weil wenn du heute nicht in einem körperlichen Top-Zustand bist, dann kann es da eben passieren, dass du bei irgendeinem Zweikampf dann irgendwann einmal spät kommst und dann kommen diese schieren Fouls zustande, wenn du den Schritt zu kurz bist. Und das ist eben bei dieser Europameisterschaft so überhaupt nicht der Fall. Also ich bin begeistert eigentlich und total überrascht über die Fitness der Spieler, weil es waren ja teilweise Spiele dabei mit mörderischen Temperaturen und wie die marschieren. Aber auch die Schiedsrichterleistungen, du hast fast nie eine Situation gehabt, wo der Schiedsrichter nicht auf Ballhöhe ist oder sonst irgendwas. Ich sehe das Match halt anders, ich bewerte es, so wie der Fritz wird, wenn er sich ein Match anschaut, natürlich sich das Fußballmatch anschaut, aber wird natürlich mit einem Auge auch immer sein, wie ist der Schiedsrichter positioniert, steht der gut jetzt zum Spiel, weil da haben sie ja auch eigene Regeln, wie positioniere ich mich am besten, nicht? Also von meiner Seite her war die Europameisterschaft bis jetzt und vor dem Finale, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Von den spielerischen Leistungen, von den Schiedsrichterleistungen und eigentlich das gesamte ob das jetzt ein Leihwand ist, dass wir da oder in ganz Europa mal umreisen, das ist
so. Wobei zum Thema Fitness möchte ich noch eins sagen. Also ich gebe da hundertprozentig recht, allein von der körperlichen Voraussetzung der Spieler, die sind natürlich alle topfit. Aber ich glaube da auch, dass die Schiedsrichter topfit sind. Ne? Weil man sieht da jetzt in den Verlängerungen, und da haben ja manche da immerhin schon 3-4 Spiele gepfiffen von den Schiedsrichtern, dass die auch in den Verlängerungen überhaupt kein Problem haben, dem Spiel zu folgen. Was bedeutet das? Die trainieren natürlich auch viel mehr. Also ein Schiedsrichter, der heute einmal in der Woche oder zweimal in der Woche trainiert, kann nie ein Niveau erreichen, weil das wird jetzt ein Spieler, der in der letzten Spielklasse im Amateurfußball spielt, auch machen müssen, ein- oder zweimal trainieren. Also es wird erwartet, dass die jeden Tag irgendwas trainieren. Und es ist natürlich jetzt ein völlig anderes Niveau, aber wenn ich jetzt meine Aserbaidschan-Schiedsrichter anschaue, die müssen 4-mal in der Woche gemeinsam trainieren, unter Anleitung eines Trainers. Weil ganz einfach es sonst nicht möglich ist, und noch einmal, wir sprechen von einem anderen Niveau, den Spielen in der höchsten Spielklasse zu folgen. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für mich.
Da hast du ein paar Themen, die ich ansprechen will. Das ist einmal, warum pfeift Argentinier? Warum ist kein Österreicher dabei? Wir haben den Harald Lechner da gehabt, der froh ist, nicht Profi zu sein, weil er sagt, er ist froh, dass er einem normalen Beruf nachgeht und als Berufung Schiedsrichter macht. Bist du einer, der sagt, Profitum wird irgendwann kommen, auf dem Niveau gibt es nur mehr Profis, oder können auch Leute, die einem anderen Beruf nachgehen, solche Spiele noch leiten? Aber zuerst noch eines, was der Andi angesprochen hat, wenn er zum Schiri gesagt hat, was pfeifst du für einen Scheiß, dann hat der Schiri gesagt, was spielst du für einen Scheiß und hast den nicht reingehaut. Ist das auch so, dass bei solchen Turnieren dann halt viel mehr Respekt zwischen Spieler und Schiedsrichter da ist, weil man sie erstens groß in der Auslage ist, zweitens nicht so kennt, weil das halt internationale Spiele sein und in der Bundesliga ist halt was anderes ist, wenn Fritz Stuchlich den Andi Ogris 20 Mal in seiner Karriere wahrscheinlich pfiffen hat.
Gut, ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Es ist natürlich der Respekt, die Spieler und auch Schiedsrichter wissen, dass die Kameras fokussiert sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kameras im Einsatz waren in jedem Stadion. Ich nehme an, 32 und mehr. 32 ist Champions League Niveau, also sie werden wahrscheinlich sogar mehr gehabt haben. Es gibt die Lippenleser, du könntest alles von den Lippen ablesen.
So ein
Auto. In weiterer Folge kannst du dann natürlich auch eine sprachliche Barriere haben, nicht, weil nicht jeder vielleicht so gut Englisch spricht und du kommunizierst halt auf Englisch. Und letztendlich glaube ich auch, dass die Gesellschaft sich im Allgemeinen gewandelt hat. Also was früher vielleicht gar nicht so schlimm empfunden wurde, ist heutzutage aufgrund der Erziehung und der ganzen Schulung, der Schiedsrichter, der Spieler, von allem, ist ein No-Go. Und das, glaube ich, gibt es in der Form nicht mehr. Die Schiedsrichter und die Spieler werden sich sehr wohl kennen, glaube ich. Und sie werden vielleicht jetzt nicht 20 Mal aufeinander getroffen sein, aber wenn jetzt Felix Brüch ein Spiel pfeift, hat der zig Spieler von den Champions League Mannschaften, die er die ganzen Jahre jetzt hindurch schon gepfiffen hat. Also auch da ist. Aber das Verhalten an sich ist natürlich ein anderes. Und vor allem die Strafandrohung ist auch gefährlicher. Nicht? Weil wenn jetzt was passiert, die UEFA greift durch, sperrt in 3 Spiele oder so irgendwas, das hat eine andere Auswirkung als bei 36 Meisterschaftsrunden.
Was der Fritz in Baku in Aserbaidschan macht, warum kein Österreicher dabei ist und ein Argentinier bei der Europameisterschaft pfeift, das werden wir nach der Pause besprechen. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, wir kommen wieder.
Ehrlich, für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schaue auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig?
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga
bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schaue auch Liga 2.
Neue Versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schaue auch
Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
will das alleine machen, tut es auch. Treffer von Golub Doktic.
Oh, was war das denn? Bitte schön. Oh, ho, 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 ho. Wow. Oh, klasse! Klasse Anspiel an den Kreis, so ein Traumhändchen!
Oh. Was für eine Parade!
Der war großartig!
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Fritz Stuchlik, eine Schiedsrichterlegende aus Österreich. Inzwischen in Aserbaidschan, Baku tätig. Was machst du dort? Bist du dort auch noch Schiedsrichter, weil die Altersgrenze nach oben gegeben worden ist? Oder welche Aufgabe hast du in Aserbaidschan?
Nein, also ich habe schon die Schiedsrichterkarriere in Österreich beendet und bin dann in weiterer Folge beim ÖFB gewesen. Habe 2018 einen Vertrag unterschrieben mit dem aserbaidschanischen Fußballverband, bin dort der Schiedsrichterchef und bilde die Schiedsrichter aus, bin verantwortlich also für das gesamte Schiedsrichterwesen, aber natürlich insbesondere auch für die höchsten Spielklassen.
Sprichst du Russisch oder müssen die Deutsch sprechen oder ist alles auf Englisch?
Ich habe einen einzigen Schiedsrichter, der Deutsch spricht, Elche Masiev, der jetzt FIFA-Schiedsrichter geworden ist. Der ist in Deutschland aufgewachsen, alle anderen sprechen Aseri, die wenigsten Russisch. Das war früher mal der Fall, aber das hat sich aufgehört. Und wir machen es relativ simpel. Ich spreche Englisch. Am Anfang haben wir das mit Dolmetsch gehabt. In der Zwischenzeit mussten die Schiedsrichter von den beiden höchsten Spielklassen und auch die Assistenten Englischkurse besuchen. Das heißt, also die haben jetzt sich mir angenähert und nicht umgekehrt.
Es kennt jetzt nicht jeder bei uns die Liga in Aserbaidschan. Du sprichst von zwei Profiligen oder zwei Ligen. Gibt es wie in Österreich eine 12er, 16er Liga? Sind die Schiedsrichter auf dem gleichen Niveau ungefähr oder ist Österreich doch noch über Aserbaidschan?
Also beginnen wir mal mit den Vereinen. Die höchste Spielklasse nennt sich Premier League. Die hat also 8 Mannschaften. Es ist geplant, nächsten Sommer das auf 10 aufzustocken. War eigentlich für heuer schon vorgesehen, aber Covid hat sehr viel zunichte gemacht.
Auch bei euch?
Ja, auch bei uns. Und in der zweiten Liga wird also jetzt mit 12 Vereinen gespielt. Und vom Niveau her würde ich natürlich Österreich schon weit darüber stellen, das muss man schon sagen. Es gibt einige sehr gute Mannschaften wie Karabach, die man international kennt, wie Neftchi, die jetzt Meister geworden sind. Es gibt auch einige sehr gute Spieler, die ins Ausland gehen. Jetzt ein Beispiel, ein Stürmer von Karabach, der zur Legia Warschau gegangen ist, Mahir Emreli. Aber das Niveau ist natürlich schon ein anderes. Wiewohl, wenn man jetzt die Schiedsrichter betrachtet, es genauso wie in jedem anderen Land einige sehr gute gibt und dann gibt es halt andere, die halt auch da sind.
Das wundert uns, warum kein Österreicher bei der Europameisterschaft dabei ist oder überhaupt bei den großen Turnieren zuletzt nie eine österreichische Rolle gespielt hat, weil du bist auch mit dem Herrn Kohl noch groß geworden und auch du hast, glaube ich, international noch gepfiffen und wir haben immer wieder Schiedsrichter gehabt, Benke, erinnere mich, 2002, legendär da gegen Portugal. Warum sind wir da eigentlich aus den großen Turnieren rausgefallen?
Gut, die UEFA hat in der Zwischenzeit eine Kategorie-Einteilung vorgenommen. Es gibt also eine höchste Kategorie, die nennt sie Elite-Category. Da sind aktuell 28 Schiedsrichter drinnen. Das heißt, eigentlich müsstest du in dieser Kategorie sein. Wiewohl sie diesmal zwei dazugenommen haben, die aber jetzt sicherlich nach der Euro auch in die Kategorie reinkommen, den Schweden Ekberg, der Österreich gepfiffen hat, und dann den Daniel Siebert von Deutschland, die also eine Kategorie drunter waren, aber die haben schon die ganze Zeit in der Champions League gepfiffen und haben entsprechende Erfahrung gesammelt. Kurz gesagt, solange kein Österreicher in der Champions League zum Einsatz kommen, wird kein Österreicher irgendwo bei einer Euro oder bei einer WM zum Einsatz kommen. Jetzt kann man die Frage stellen, warum kein Österreicher in die Champions League kommt. Da bin ich der unrichtige Ansprechpartner, ich bin 3 Jahre weg. Das ist ein Thema für Robert Sedlacek und seine Schiedsrichterkommission. Die werden das sicher besser beantworten.
Ja, aber du beobachtest ja, haben wir da wieder eine Chance? Sind wir da auf einem guten Weg oder stagnieren wir da? Oder als Beobachter von außen. Ich weiß, du bist da natürlich in einer besonderen Zwickmühle, weil du ja auch für das Schiedsrichterwesen da auch zeitenweise zuständig warst.
Schau, grundsätzlich kann man sagen, Chance besteht immer. Mhm. Weil wenn man anschaut, wer ist zum Schluss im Bewerb, speziell im Champions League-Bewerb, sind das immer die großen Nationen, Spanien, Deutschland, England, Frankreich.
Das sind die ausgeschlossen, die
Schiri von dem Land. Da hat man ein gewisses Besetzungsproblem. Und darum sucht die UEFA ja gezielt auch nach kleineren Nationen. Es sind also im Moment 2 Rumänen in der Elite-Category, es sind 2 Slowenen in der Elite-Category, es gibt einen Weißrussen. Also es ist nicht gesagt, wenn man jetzt nicht aus einer Großnation ist, dass man nicht in diese Klasse aufsteigen kann. Es ist sehr schwierig. Einfach gesagt, man muss eigentlich besser sein als die Konkurrenten. Ähnlich wie ein Spieler wahrscheinlich. Also du setzt dich dann durch und wirst Stammspieler, wenn es besser bist als der.
Verstehe ich voll, aber trotzdem, wenn wir jetzt an unsere Leistungen und wir haben ja da sitzen gehabt in Harry Lechner, der durchwegs in der österreichischen Meisterschaft schon gute Leistungen bringt und der, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre lang auch bester Schiri geworden ist, was heißt der Kuckuck, weil das auch immer will, ist ja wurscht, dass der dann überhaupt so keine Chance nicht kriegt, was, dass man da international wieder einmal einen hat, der ein bisschen präsenter ist.
Naja, keine Chance kann man so nicht sagen. Also der Harald Lechner ist 2010 FIFA-Schiedsrichter geworden und ist ja entsprechend aufgestiegen, ist also jetzt auch in der First Category und hat ja im Laufe der Jahre durchaus auch Einsätze gehabt, wo er die Chance gehabt hat, zu bestätigen, dass er noch einen Schritt weiter nach oben gegangen ist. Aus welchen Gründen auch immer hat es halt nicht so funktioniert. Oder er hat das Pech gehabt, dass die mit ihm im Wettkampf waren, dass die halt besser waren. Okay. Er hat vor den Augen von Pierluigi Collina gepfiffen, er hat dort oder da Chance gehabt. Schiedsrichterwesen ist genauso wie Fußball nicht gerecht. Jeder von uns hat irgendeine Vorliebe, wie ein Schiedsrichter wirken soll, wie er ausschauen soll, wie er entscheiden soll oder so irgendwas. Und unter Umständen haben halt die Entscheidungsträger sind, andere Typen, Charaktere präferiert.
Geht's um die B-Note, Haltungsnote, Ding, Körpersprache und alles. Bist du jetzt auch ein Spieler, Spielebeobachter? Musst du auch Spiele für die UEFA oder so anschauen?
Ja, ich bin also nach wie vor Schiedsrichterbeobachter. Habe letztes Jahr eine unglaubliche Anzahl von Spielen gehabt. Ich war in der Champions League. Ich habe relativ viele von den Schiedsrichtern, die jetzt bei der Euro im Einsatz sind, getestet noch. Also da hat es einen Pool von Beobachtern gegeben, die dort eingesetzt worden sind, um die zu checken. Mein letztes Spiel war zum Beispiel mit Felix Brüch, Real Madrid gegen Liverpool, wo Brüch zwar zum Leidwesen von Klopp, der war nicht so einverstanden damit, aber eine sehr gute Leistung hingekriegt hat und so. Also das mache ich unverändert auch weiter, ja.
Jetzt noch die Frage, warum pfeift der Argentinier? Weil das hat uns echt gewundert, Europameisterschaft, da waren wir als Argentinier am Feld. Wie kommt es dazu?
Relativ simpel erklärt, es gibt ein Austauschprogramm zwischen der UEFA und anderen Verbänden, in dem Fall dem südamerikanischen Verband. Und die UEFA hat einen spanischen Schiedsrichter gehabt bei der Copa America und damit ist klar, wenn dort einer pfeift, gibt es eine Gegeneinladung und damit ist der Argentinier.
Copa America ist ja ganz zeitgleich mit Euro, weil die haben auch Dienstag, Mittwoch die Semifinale gehabt, haben jetzt am Sonntag, es war schon 2 Uhr in der Früh, das Finale Argentinien gegen Brasilien in Brasilien, die ja dann kurzfristig eingesprungen sind, die Europameisterschaft übernommen hat. Das kenne ich ja aus Österreich-Schweiz. Da hat es ja auch Kooperationen gegeben. Wir holen Schweizer, sogar Schiedsrichterin ins Land. Ich erinnere mich an Popovic
Kurs an.
Nicole Bettignard ist auch schon ein paar Wochen.
Ja, richtig, kann man so sagen.
Ich kann mich erinnern, weil das war doch da in der guten Sturmzeit und der eine oder andere sehr mit Kusshändchen und so und alles Mögliche.
Und Gil Manzano, eben der Spanier, pfeift.
Wie gut sind diese Austauschprogramme? Wie wichtig ist das?
Also ich glaube, das schon sehr wichtig ist, nicht, weil es ist schon gut, auch in Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft. Jeder Kontinentalverband hat natürlich irgendwelche speziellen Richtlinien vorgegeben. Und darum ist es ganz gut, wenn einer von da kommt und das ein bisschen einfließen lassen kann und sagt, na, bei uns wird das eher so gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass es eine gute Wahl war, einen Spanier nach Südamerika zu schicken, nicht nur wegen der Sprache, sondern auch, weil der wahrscheinlich die Mentalität dort besser versteht. Oder so. Die sind nicht oben wahrscheinlich heißblütiger und alles, was in der spanischen Liga ausgehen. Halt auch vorfindest.
Ja. Weil das muss ich auch sagen, es waren, du hast schon gesagt, wenig schwere Fouls. Mhm. Es hat wenig Ausschlüsse gegeben. Also es war auffällig, waren sehr viele Eigentore, keine Niederlagen der Italiener. Also es gibt schon ein paar so Sachen, weil sonst war halt das Kollektiv richtig stark. Weil so auch, du kannst jetzt nicht sagen, fünf Superstars, die aus der Reihe dann sein über alle anderen weggekommen haben, weil es war wirklich die Mannschaften sehr stark, die Füße sehr stark, wenig Ballfälle, also das Niveau auf dem Spiel und das Niveau bei den Schiedsrichtern sehr gut. Ein Thema, Entschuldige.
Ja, eins möchte ich noch sagen, weil die Frage war, warum ist kein Österreicher dabei, muss ich natürlich mir selbst die Frage stellen, warum ist keiner aus Aserbaidschan dabei. Ja, okay. Für mich ja viel wichtiger. Ja, wir arbeiten daran, wir hoffen, also wir haben jetzt einen Schiedsrichter am gleichen Niveau wie Harald Lechner, also in der First Category.
Das ist die unter der Champions League.
Das ist unter der Champions League, richtig. Und dann einen neuen, der jetzt anfängt international zu pfeifen, und einen dritten, also ich habe nur drei FIFA-Schiedsrichter im Gegensatz zu Österreich 7, das heißt, das ist schon von Haus aus natürlich ein bisschen schwieriger und wir werden darauf hinarbeiten. Der letzte, der bei einer Europameisterschaft dabei war von Aserbaidschan, war Tofik Bachramov, 1966 im legendären Spiel mit England und Deutschland im Wembley, richtig, wo also eine Torentscheidung von ihm getroffen wurde, mangels guter Kameraeinstellungen wissen wir bis heute nicht, war es richtig oder nicht richtig.
Die Universitäten damit befasst.
Richtig, und haben nachgerechnet. Und das Interessante ist aber, damit sieht man auch den Stellenwert, es gibt ein Stadion in Baku, das Tofik Bachramov Stadion. Das heißt, da wurde nach einem Schiedsrichter ein Stadion benannt. Also man sieht den Stellenwert, wenn einer sowas schafft, ist er natürlich ein Nationalheld.
Ja. Darum haben wir ja ein Tapelstadion, nicht das Fritz-Stuchlig-Stadion.
Ich glaube, es wird nur ein Fritz-Stuchlig-Käfig irgendwo in Untergang geben oder so.
Okay, Oliver. Wie schaut es denn aus mit dem Zulauf an Schiedsrichtern Aserbaidschan und Österreich? Bei dir geht es jetzt nicht mehr aus, als Schiri zu arbeiten. Es gibt ja auch, muss man glaube ich früh anfangen, oder was ist das richtige Alter, wenn einer sagt, ist eigentlich ein cooler Job, und du wirst uns einfach mal auch sagen, was verdient man als Schiedsrichter, gerade jetzt bei der Euro, ist das ist finanziell ein Anreiz, oder wie viele Leute laufen in Aserbaidschan hin zum Schiedsrichterwesen und in Österreich, ist der Unterschied?
Schau, in Aserbaidschan ist halt so, dass der Schiedsrichter, auch wenn er im Amateur- und Nachwuchsbereich entsprechend Spiele leitet, ganz gut verdient jetzt im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Das heißt, er kann da im Monat auf, weiß ich nicht, sicherlich so 400 Euro bis vielleicht 500 Euro kommen, das klingt jetzt für uns nicht sehr viel, aber das ist dort ein doppelter Monatsverdienst von einem Normalverdiener. Damit gibt es Interessezulauf. Meine Schiedsrichter in den höchsten beiden Spielklassen sind alles Profis, ohne dass sie einen Vertrag unterschrieben haben. Das holen wir jetzt nach. Wir werden also,
was heißt, ohne einen Vertrag unterschrieben haben?
Naja, die machen nur Schiedsrichter und sonst nichts. Haben aber keine Absicherung. Das heißt, wenn der jetzt verletzt ausfällt, krank wird oder was, kann er keine Spiele, kriegt er nichts. Was für mich ein No-Go ist eigentlich, und es ist mit dem Verband vereinbart, dass wir im heurigen Spieljahr die Schiedsrichter und Assistenten aus der höchsten Spielklasse mit Verträgen und damit mit einem monatlichen Fixum ausstatten werden. Hat ein bisschen gedauert, auch durch Covid bedingt, aber weil natürlich auch rechtliche Aspekte sind. Der Zulauf ist gegeben. Ein Schiedsrichter in Aserbaidschan in der höchsten Spielklasse kriegt ungefähr das 4- bis 5-fache von einem Normalverdiener, also natürliches Interesse. Wenn man sagt, was ist das richtige Einstiegsalter, das ist ein bisschen schwierig. Es kann jemand sein, der 17 ist und mehr erwachsen als ein 24-Jähriger, der nur wie ein Kind ist. Kommt ein bisschen darauf an, was hat er bisher gemacht, welche Persönlichkeit hat er. Entscheidend für meine Begriffe, das sind die Merkmale, es muss eine Sportlichkeit gegeben sein, es muss Interesse da gegeben sein natürlich, aber vor allem, es muss auch jemand sein mit einer Persönlichkeit, der lernt, dass Schiedsrichter nicht etwas ist, wo Rosen gestreut werden, da muss man dann vielleicht Schlagersänger werden oder so irgendwas, sondern dass es natürlich schon Konfrontationen gibt. Wenn, ich sage, was der Andi zu alt. Ja, natürlich. Wobei umgekehrt, gerade in den Nachwuchsfußballspielen, U12, U14, ist das Alter des Schiedsrichters ja nicht so wichtig, sondern da ist nur wichtig, dass einer da ist.
Darum pfeift der Otto Rausch nicht mehr bei denen. Also, nur einen kurzen Einwurf, die Handelspersonen kennen. Otto Rausch.
Das könnte durchaus sein, wahrscheinlich. Jetzt habe ich ein bisschen aus den Augen verloren.
Aber in diesen Ligen, also wenn du jetzt wirklich natürlich nach oben kommen willst, würde ich sagen, dass so 26, 27 wahrscheinlich eine Grenze ist. Es sei denn, du kommst direkt vom aktiven Spitzenfußballer hinein. Wir haben ein Beispiel aus Polen, Marciniak, der hat ja auch in der deutschen Bundesliga, Profi-Bundesliga gespielt und der ist innerhalb von 3 Jahren war der in der höchsten Spielklasse. Also es gibt schon die Ausnahmen auch natürlich, aber normalerweise dauert es halt 7 bis 10 Jahre, bis du wirklich an die Spitze kommst.
Gut, dass man jetzt, wenn man so gut verdient in Aserbaidschan, dann verstehe ich, dass der Zulauf ist. Wie ist es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, England? Kannst du das ein bisschen einschätzen, im westlichen?
Naja, in Deutschland natürlich, die Bundesliga-Schiedsrichter verdienen auch gut. Die haben ja einerseits ein monatliches oder Jahreseinkommen, die dann sind das fix um monatlich bezeichnet. Nein, in Deutschland funktioniert es anders. Die haben die Möglichkeit, einen normalen Beruf auszuüben. Okay. Ist ihnen freigestellt, wie viele Stunden sie arbeiten. Haben einen Jahresverdienst, Jahreseinkommen und dann Spielleitergebühren. In manchen anderen Ländern, in Spanien, die sind Profis, in Italien sind Profis und so. Und ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass man möglichst viel Zeit hat für die Tätigkeit. Nicht nur am Spielfeld, sondern vor allem für die Vor- und Nachbereitung. Und Nachbereitung bedeutet auch, dass ich Zeit habe, einen Masseur zu besuchen, dass ich Zeit habe, irgendwo in ein Kaltwasserbecken zu gehen oder was und nicht zum Arbeitgeber hinhetzen muss. Und das ist also etwas, was heutzutage notwendig ist. Und auf die Frage, was verdient man bei der Euro? Beginnen wir mal, wir haben ja 2008 in Schweiz und in Österreich Euro gehabt und damals hat der Schiedsrichter 10.000 Euro verdient, was natürlich ein sehr schöner Betrag war und die Zeiten gehen weiter, das Geld wird weniger wert und natürlich hat die UEFA erhöht und hat also jetzt für die Viertelfinale, Finalspiele bis hin zum Finale dem Schiedsrichter 17.000 Euro bezahlt.
Für das Spiel, da gibt es dann noch Spesen und Tankgelder und
so. Das ist klar, also das kommt noch dazu, wobei ich sage, wenn die jetzt, also es gibt 200 Euro pro Aufenthaltstag. Wenn man das jetzt hochrechnet, weiß ich nicht, 30 Tage wären die meisten schon dort gewesen, da gibt es nochmal 6.000 Euro dazu. Wenn jetzt hernehmen Felix Brüch, der hat 5 Spiele geleitet, 5-mal Spielleitergebühr plus die 30 Tage mit 200 Euro. Also es kommt schon was zusammen. Das ist allerdings vor Steuer. Das heißt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist die Steuersituation.
Ich bin überzeugt, dass die links und rechts bei der Aufstellung stehen ein bisschen mehr verdienen. Ronaldo und Konsorten, also so gesehen, ist der Schiedsrichter jetzt nicht der Bestverdiener.
Ich gehe mal davon aus, dass die das verdienen in einem Spiel, was der im gesamten Turnier hat, plus noch ein bisschen was drauf. Aber das ist auch in Ordnung so.
Ja, sehr gut, sehr gut. Du bist auch einer, der immer ein gutes Wort für die Schiedsrichter hat, mit dem Harry auch sehr viel gelobt hat. Wo wir ein bisschen Probleme haben, ist das Handspiel. Ist da jetzt was Neues kommen bei der Europameisterschaft? Ist das ein bisschen abgeändert geworden? Wo geht's da hin? Kriegt man da eigentlich eine klare Linie rein beim Handspiel? Ist das jetzt irgendwie alles, was höher ist, angeschossen? Gibt's jetzt doch wieder kein absichtliches Hand? Weil es war auch bei dieser Europameisterschaft, bei den Italienern, wie der am Boden liegt, das habe ich glaube ich sogar das Spiel mit dir gesehen, ja, im Feuerdorf, wo dann der liegt am Boden und der Cellini und der Ball rollt ihm an die Hand, wo ein paar sagen, warum gibt's da kein War? Das muss ja klar Elfer geben, weil der Ball war an der Hand, damit Elfer.
Gut, das Thema Handspiel ist natürlich ein wirklich diffiziles, weil es ist nicht schwarz und weiß. Also das heißt, würde man sagen, jeder Kontakt, Arm, Hand mit Ball.
Das Gefühl habe ich eine Zeit lang gehabt, dass
dann,
das
so ist. Ja, dann wäre es einfach, aber so ist es nicht. Ne? Die Handspielregel wurde insofern, sage ich mal, ein bisschen transparent und vielleicht in Richtung Spieler und Trainer nun verändert, als dass man sagt, man muss die Natürlichkeit der Bewegung mehr in Betracht ziehen. Alles andere ist gleich geblieben. Also wir sprechen davon, ob jetzt der Körper vergrößert, verbreitert wird. Wir sprechen davon, ob der Arm über dem Schulterlevel ist, weil damit brauche ich Kraft eigentlich. Wir sprechen davon, ist jetzt das Abstützen des Spielers, wenn der fällt in einer vertikalen Position, was ja normal ist, kein Mensch fällt um und lässt sich zu Ballen fallen, richtig, genau. Oder ist es ausgestreckt oder so? Also das ist alles geblieben. Was die Schiedsrichter jetzt mehr berücksichtigen, ist die Natürlichkeit der Bewegung in dieser Situation. Das heißt, springe ich, werde ich die Arme um nach oben zu gehen, mitnehmen. Aber da werde ich da wahrscheinlich irgendwo enden und das werden nicht die Handflächen einen halben Meter über den Kopf haben.
Aber die Szene, um das zu Ende besprechen, das war klar, dass man da keinen Elfer gibt.
Ganz klar.
Da meldet sich auch keiner aus Keller übertragenswort oder sonst.
Also der hätte sich gemeldet, wenn er Strafstoß gegeben hätte in dem Fall. Okay. Weil das ist klar unrichtig. Das war eine klare Intervention gewesen.
Gibt es nichts dazu zu sagen, aber da siehst du, wie die Zeit vergeht und wie die Anschauungen anders werden, weil ja, es war, Alaba war genau dasselbe, das Legendäre in dem Semifinale, glaube ich, in Madrid war das, kriegt rot, ist gesperrt.
Wobei, da muss man sagen, also die Situation Alaba war ja damals schon unrichtig entschieden. Ja.
Also, ich würde heute wahrscheinlich
sowieso korrigiert werden. Ja. War damals schon, weil der eigentlich das gemacht hat, was man machen muss. Der ist gerutscht irgendwie und hat die Hände halt irgendwo ein bisschen seitlich gehabt. Nicht weit weg. Richtig, genau, ja.
Gut, dann bleiben wir bei diesem Wahr. Du führst ihn jetzt in Aserbaidschan an mit deinem Team und so. In Österreich kommt er auch. In zwei Wochen haben wir den dann im Horststadion, Allianzstadion. Bei Sturm über.
Entschuldigung, Horststadion gibt es nicht mehr. Generale Arena, bitte.
Ja, so viel Zeit muss sein.
Aber danke, dass du Horststadion gesagt hast, jetzt weiß ich wenigstens, was du meinst.
Ja, ja.
Durch meine Abwesenheit habe ich das nicht so drauf.
Nein, das ist die Generale Arena. Österreich wird das auch machen. Beobachtest du das aus der Ferne, wie das Österreich aufbaut? Wie hast es du in Aserbaidschan aufgebaut? Was für eine Herausforderung ist das für jetzt nicht die Top 5 Nationen wie England, Deutschland, Italien? Ist auch finanziell nicht mehr an.
Ich muss gestehen, ich verfolge es nicht so in Österreich. Wie bauen es wir auf? Es gibt eigentlich einen genauen Ablaufplan vorgegeben von der FIFA. Du hast eine Plattform, du musst alle möglichen Daten einfüllen, das führt dich sozusagen komplett durchs Programm. Letztendlich beginnt es damit, dass du mal beginnen musst, die Ausrüstung anzuschaffen. Das heißt, du musst dich für irgendeinen entschieden haben. Österreich, glaube ich, nimmt Hawkeye, was auch die UEFA hat. Und dann beginnst du erst später mit der Schiedsrichterausbildung. Schiedsrichterausbildung, das heißt, die sitzen vor einem Kindermonitor, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, schauen sich Szenen an, beurteilen das, Eingriff, ja, nein und so weiter und so fort. Später mal geht es dann Szenen, wo Spiele bereits stattfinden. Das sind so Kurzspiele und dann werden also ganze Spiele auch gezeigt, wo die Schiedsrichter sowohl vor dem Monitor agieren müssen und auch am Spielfeld. Jeder Schiedsrichter, jeder Assistent, der in dem Bereich tätig ist, muss zertifiziert sein, nennt sie das, und dann kann es erst losgehen. Parallel dazu müssen die Stadien entsprechend inspiziert werden. Du musst deine Kamerapositionen haben, du musst für die Abseits-Situationen natürlich bereit sein. Das heißt, das ist ein relativ großer Aufwand dahinter auch. Ich habe es insofern leichter, bei 8 Vereinen, derzeit habe ich 7 Vereine im Großraum Baku, okay. Nur ein Verein ist weiter weg, das ist Gabala, da fährt man ungefähr so 2,5 Stunden mit dem Auto, das heißt, wir machen eine zentralisierte Lösung auch, haben als Backup noch zusätzlich einen Van, für den Fall, dass da irgendwas passiert, und werden jetzt im September mit diesem Ausbildungsprogramm beginnen, das heißt, man sagt ja, 9 Monate wird es in etwa dauern, damit bist du gut aufgestellt. Möglicherweise, wenn wir einen Teil der Ausbildung sogar in der Türkei machen, in Riva, das ist also der Sitz des türkischen Fußballverbandes, eine großartige Sportanlage mit allem drumherum, dort sitzt also der Verband da, die haben dort extra eingerichtet auf den Trainingsfeldern, und ich weiß nicht, wie viele Trainingsfelder die haben, die Kamerapositionen schon mit allen Anschlüssen, dort steht auch der VR rum, und Aserbaidschan und Türkei ist ja sehr, sehr eng miteinander verbunden und die haben das angeboten, also wahrscheinlich werden Teil der Praxis auch mit den Schiedsrichtern dort machen. Es ist ein Riesenprojekt, es ist ein Riesenaufwand, das muss man schon dazu sagen. Und was parallel dazu auch noch notwendig ist, die Sportöffentlichkeit muss natürlich informiert werden, was darf man vom VAR nicht erwarten. Das ist nämlich ein großes Thema, weil sobald die Medien jetzt beginnen, irgendwo was zu berichten, ist ja sofort dann ein Mainstream in diese Richtung und dann haben wir ein Problem. Also du musst sehr, sehr breit aufgestellt sein, um das vorzubereiten.
Das finde ich eine super Aussage. Was darf man nicht erwarten? Das ist es. Das ist das Wichtigste. Das ist der Konsument. Also, da wird nichts sein, da wird nichts sein. Da wird, bei diesen Entscheidungen kommt der Wahr zum Tragen. Das ist wichtig. Das ist eine Information, die für den Konsumenten, für den Fan, ganz ein wichtiger ist, dass du weißt, das ist wichtig zum Kommunizieren. Bei solchen Sachen wird eben Wahr gar nicht
Und es ist auch sehr wichtig, dass die Spieler und Trainer informiert sind, weil die können dadurch natürlich unnötige Disziplinarmaßnahmen vermeiden. Ja. Jedes Tor wird automatisch überprüft. Das heißt, es ist gar keine Notwendigkeit, dass da 10 Mann hinstürmen am Schiedsrichter den bedrängen. Der muss Gelb geben und es wird eh überprüft. Also wenn es tatsächlich offensichtlich unrichtig ist.
Also nicht mehr
also du kannst in der Zwischenzeit.
Wer überprüft? Seien das auch Schiedsrichter? Ist genau. Das ein Radl oder wer sitzt da am Monitor?
Na, diese VR, die müssen auch Schiedsrichter auf demselben Niveau sein wie der pfeift. Das heißt also nur bei mir Premier League Schiedsrichter kann auch, Elite Schiedsrichter kann auch vor dem Monitor sitzen. Und es wird, wie in jedem Land, welche geben, die sind sehr gute Schiedsrichter am Feld, völlig ungeeignet vor dem Monitor. Und wir werden auch wahrscheinlich das Gegenteil haben, dass also die am Feld eigentlich nicht so gut sind, vor dem Monitor perfekt sein. Das ist die Erfahrung in jedem Bereich. Du siehst auch bei der UEFA, dass manche von den Top-Schiedsrichtern niemals als VR zum Einsatz kommen, weil die UEFA herausfindet, die haben es nicht so drauf.
Cool, aber wie gesagt, das Team macht das mit. Gibt es da dann noch irgendwelche Assistenten, die zusätzlich dazukommen? Oder ist es rein das Schiedsrichterteam Feld und vor dem VR?
Nein, es gibt also das Viererteam am Spielfeld und es gibt im VR-Raum eben den VR, dann ein Assistant VR. Das ist also das Minimum, was ausgestellt werden muss. Man sieht jetzt bei der Euro, die haben weitere Personen noch, weil die halt viel mehr Monitore haben. Du musst dir vorstellen, wenn ihr dort, weiß ich nicht, 40 Monitore, können das nicht zwei Leute anschauen natürlich. Und dann gibt es einen Operator. Der Operator ist in der Regel keiner aus dem Schiedsrichterbereich, sondern der muss technisch gut drauf sein. Ne? Der muss also sofort zurückspülen können und so weiter und so fort. Genau, richtig. Also das ist, also normalerweise ist das ein Drei-Mann-Team, das da im VR-Raum sitzt, völlig autonom. Das heißt, die dürfen auch nicht Kontakt mit irgendjemandem draußen haben. Zusätzlich wird das noch gefilmt. Es wird alles aufgezeichnet, was gesprochen wird zwischen denen dort im Raum und dem Spielfeld natürlich auch, um jegliche Manipulation auszuschließen.
Also es ist nicht so, und es ist fake, wie wir heute in den sozialen Netzwerken haben, dass die Queen da gestern in dem VAR-Raum drinnen war. Das ist eher nicht zu erwarten.
Also das glaube ich scheitert schon daran, dass die ja in Nyon gesessen sind und die Queen wahrscheinlich zwar nicht in Buckingham Palace, aber in Windsor zu der Zeit vielleicht
schon. Ja, aber das ist halt natürlich durch die sozialen Netzwerke gegangen. Also das ist schon sehr kompetent, die ganze Geschichte.
Und vor allem, man sieht ja, es hat, glaube ich, aus Griechenland einmal eine riesen Aufregung gegeben, weil man gesehen hat, dass sie die Giros oder weiß ich nicht, irgendwas anliefern lassen und da ist im Hintergrund schon das Jausensackerl für die Pause gestanden. Also das ist irrsinnig transparent, da gibt es null Manipulationsgefahr. Was auch einmal der Fall war, es gibt ja lustige Sachen natürlich auch, üblicherweise wird vor dem Spiel einmal kurz auch in den VR-Raum geblendet, damit man sieht die Gesichter und aus einer technischen Panne heraus haben die ins Leere daneben Kammerl halt geblendet. Ne? Die waren zwar eh da, aber halt im anderen Raum.
Sehr gut. Dann, wie kriegt der Schiedsrichter oder der Assistent das mit? Über Bewegungsmelder, über das Horcherl oder wie ist die Verbindung vom VAR zum Schiri oder zum Team?
Kommunikationsset.
Headset oder also Horcherl. Ja, so. Genau. Das ist schon durch, weil das war am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, aber das ist für den Schiedsrichter kein Problem.
Fritz, muss ich sofort nachfragen. Was ist, wenn zum Beispiel jetzt dieses Kommunikationsset technisch ausfällt? Genau.
Also du musst auch ein Backup haben. Das heißt, normalerweise gibt es also dann vielleicht ein Funkgerät oder was. Das ist also abhängig von deinem Provider, der die ausstattet mit dem technischen Equipment. Was hat der für Möglichkeit, dass du eben für den Fall, dass das ausfällt, nur ein Backup hast, dass eine Kommunikation erfolgen kann. Es ist in der UEFA, ist ja auch schon mal ausgefallen, sogar bei irgendeinem von meinen Champions League Spielen waren wir 20 Minuten nicht verbunden. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, welches das war. Für den Fall ist es also auch möglich, dass der VR, weil der ja die Bilder weiterhin hat, eine direkte Anweisung gibt. Also es gibt ja sonst bei faktualen Entscheidungen, zum Beispiel was faul innerhalb oder außerhalb des Strafraumes, sagt er ihm sowieso und er braucht nicht schauen gehen. Aber alles, was Interpretation ist, muss er schauen gehen. Ja. Sollte das ausfallen, könnte der VR direkt auch sagen, so war's. Also da gibt es verschiedene Szenarien, aber die Technik ist natürlich ein Luder, wie es so schön heißt, und manchmal kann es ausfallen.
Ja, sehr interessante Geschichten und wie gesagt, der VR wird uns heuer in der Saison sicher beschäftigen, wenn der in Österreich eingeführt wird, weil da werden wir auch das eine oder andere Lustige wieder erleben. Was sind eigentlich deine Erfahrungen, wenn du jetzt zurückdenkst, positiv und negativ mit den Schiedsrichter? Bist du einer gewesen, der mit den Schiri eher Probleme gehabt hat oder hast du die Schiri verstanden, dass die keinen einfachen Job haben?
Das ist natürlich jetzt eine kursige Frage. Aber es ist trotzdem, ich kann das sagen, mein Respekt für die Schiedsrichter war trotzdem immer da, auch wenn es nicht so gewirkt hat am Platz. Aber du bist als Spieler natürlich in einer anderen Situation. Du bist angespannt, du bist voll mit Adrenalin, du willst das Match gewinnen. Natürlich kommt es da immer wieder rum, also zu meiner Zeit war es zumindest noch so, ist es immer wieder um zur Reiberei mit Schiedsrichter gekommen, man hat sich gegenseitig irgendwas gesagt und am Ende dazu gesagt, das war damals halt noch immer so. Aber mein Respekt gegenüber den Schiedsrichtern war trotzdem immer da, weil ich gewusst habe, erstens einmal, es gibt kein Fußballspiel ohne Schiedsrichter. Und das ist meine Lieblingssache gewesen, das war mein Hobby, in weiterer Folge mein Beruf und das habe ich gern ausgeübt und da habe ich gewusst, wir werden kein Match nicht haben ohne einen Schiedsrichter und den brauchen wir. Man muss Respekt da sein. Natürlich sind dann auch die einen oder anderen etwas nicht so leibenden Worte gefallen. Keine Frage, meistens von meiner Seite her, der Schiedsrichter war meistens eher so, dass er. Aber wie ich es auch heute am Anfang erzählt habe, nicht? Also wenn ich gesagt habe zum Fritz zum Beispiel, Herr Fritz, heute pfeifst wieder einen Scheißdreck zusammen, das ist unglaublich. Und er hat mir vielleicht das Antwort aufgegeben, ja, aber du spielst heute einen Scheißdreck, nicht? Also lass mir es gut sein. Dann war das Thema durch.
Was ich von dir gelernt habe, und ich habe gestern kurz an dich gedacht, wie der nachspielen lassen hat der Holländer und in der ersten Halbzeit auf der Verlängerung nochmal 3 Minuten drauf, am Ende habe ich geglaubt, jetzt gibt er noch extra Minuten. Bist du auch einer, der gerne diese Einspielzeit bis zuletzt ausgenossen hat? Und du hast gesagt, es gibt nirgends im Regelwerk Fingerspitzengefühl. Weil viele sagen, na gut, der hätte jetzt aber schon kennen, angesichts der Situation, wir sind in der Verlängerung, die armen Dänen. Also Fingerspitzengefühl ist das auch, oder?
Ja, Fingerspitzengefühl ist meistens dann oder eigentlich immer dann gefordert worden, wenn man erwartet hat, der Schiedsrichter soll die Regel beugen, irgendwie. Also das versteht man langläufig unter Fingerspitzengefühl. Ich kann nicht erwarten von einem Schiedsrichter, dass der jetzt sentimental oder emotional oder weil der Spieler, was vielleicht auch nicht vorkommt, Tränen schon in die Augen hat, dass ich anders entscheide, sondern ich sehe etwas und triff in dem Moment die Entscheidung. Richtig oder unrichtig weiß ich erst nachher, aber ich kann jetzt nicht darauf eingehen, was war vorher oder was auch immer. Und darum das Fingerspitzengefühl, es hat übrigens von den deutschen Schiedsrichtern irgendwann einmal eine Werbekampagne gegeben und da ist unter anderem also die Voraussetzungen für einen guten Schiedsrichter sind angeführt gewesen und eines davon war kein Gefühl in den Fingerspitzen.
Hast du irgendein Erlebnis im Andi zum Schluss noch, um den Stammtisch zu beenden, kannst du dich an irgendeine leibende Szene erinnern mit Andi? Andi Ogris war sehr nett.
Ich glaube, unser Zusammenleben war immer leibend und sicherlich.
Du hast meistens, glaube ich, gehabt im Derby, weil sonst als Wiener ja nicht die
Auszeit. Ja, zu der Zeit waren noch ein paar andere Wiener Vereine auch. Es hat der Sportclub gespielt. Also der Admira hat damals noch zu Wien gezählt. Also auch das war noch möglich. Oder Vienna war richtig. VVC war zu der Zeit nicht mehr.
Seid ihr schon so alt?
Ja.
VVC war natürlich auch da.
Ja, nein, aber die waren vor meiner Zeit. Also sicher, in Davis sind wir oft, haben wir oft miteinander zu tun gehabt, auch beim legendären Stadthallenturnier. Okay. Da war es natürlich viel näher noch, klarerweise. Und dort haben wir eigentlich alle was dann, sowohl die Spieler als auch die Schiedsrichter, was wir nicht gewohnt waren. Das Spiel mit der Bande, gefährlich, anderer Boden und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt kein Einzelereignis erzählen, er wird sich vielleicht besser erinnern können.
Ich finde, also ich muss ehrlich sagen, jetzt natürlich, klar ist es mit Abstand, da haben wir überhaupt nicht drüber reden, nicht? Aber ich finde, dass der Umgang auch damals trotzdem, auch wenn das eine oder andere härtere Wort auch gefallen ist, sehr respektvoll war, meiner Meinung nach. Natürlich hat es immer Reibereien gegeben, aber gerade weil du das Stadtteil jetzt noch ansprichst, dort haben wir ja alle gewusst, auch wir Spieler haben gewusst, dass für die Schiedsrichter ja noch einmal schwerer ist. Nicht, weil jetzt das an der Bande festhalten, am Ballen draufstehen, der Gegner kann nichts machen, muss er ja. Freistoß 4, einer pfeifen, das geht halt nicht. Das war halt auch so, aber da die Stadtteile war für mich immer leibend, weil wir da viel näher, finde ich, zusammen waren. Ja. Weißt du, was ich meine? Wir haben du hast ja diese die Bühne dort gegeben, da sind wir zusammengesessen, da hast du ein bisschen unterhalten, da hast ein bisschen schmäfeln können. Du hast die einfach anders auch kennenlernen können. Und das ist halt dann trotzdem, die Stadthalle hat das schon gegeben. Und das war für mich halt dann schon auch wichtig, weißt du, weil für mich, trotzdem, ich habe immer den Respekt gehabt, aber wenn ich den Mensch hinter Menschen kennenlernen habe, dann war mir das immer wichtig.
Schöne Botschaft vom Andi zum Abschluss. Das heißt, Kommunikation ist alles. Es sind Profis, die Spiele leiten, die spielen. Je mehr man redet, umso besser ist es. Ja, war ein angenehmer Stammtisch. Ich wünsche dir alles Gute in Aserbaidschan. Du bist ein bisschen in Wien.
Ja, also ich werde jetzt ein paar Tage noch in Wien bleiben. Dazwischen geht es immer wieder zu einem UEFA-Spiel. Okay. Aber mit Ende des Monats gibt es dann die weite Reise zurück nach Baku.
Wir schauen uns das Finale an und werden dann mit dem Florian Mader, der neue Akademieleiter der Austria, am Montag in der Früh besprechen, was das Finale so gebracht hat, wer Europameister ist, Italien oder England. Bist du für Italien, England?
Ich bedanke mich nochmal für den Fritz, dass er gekommen ist. Es ist mein größter Freude. Und frage mich das nicht, weil alle meine sentimentalen Wünsche, die ich gehabt habe, die Belgier sind weg und damit hat sich das alles für mich erledigt.
Wobei, da bin ich mehr Experte. Gestern in dieser Freundesrunde, wo wir geschaut haben, ist getippt worden. Ich habe gesagt, es gibt eine Verlängerung und England wird weiterkommen.
Also super. Im Semifinale 1 haben wir die Michi Dorfmeister im Vorlauf gehabt. Die hat gesagt, es wird ein 1:1 noch 90 Minuten sein und am Ende werden die Italiener im Elferschießen aufsteigen. Die Michi Dorfmeister kennt sich auch aus, der Fritz kennt sich aus. Dir danke ich für den Stammtisch. Alles Gute, bleibt gesund und habt ein schönes Finale zwischen Italien und England.